Die Leinemann Kunststiftung möchte möglichst vielen Menschen Zugang zur Kunst verschaffen und möchte junge Künstler dabei bestärken, weiter Kunst zu machen.
Sagt Eva Leinemann, die wir für eine neue Folge der Kunstpause der jungen Freunde der Nationalgalerie getroffen haben. Eva ist seit vielen Jahren bei den Freunden engagiert, leidenschaftlich für die Kunst dabei. Sie ist Anwältin, sie ist Notarin und inzwischen hat Eva auch eine eigene Stiftung, die sich für Kunst und künstlerische Produktion einsetzt. Darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich auch meine Kollegin Charlotte Paulus.
Hallo in die Runde.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das nette Intro.
Ich übernehme und stelle wie immer zu Beginn unseres Podcasts das Werk vor, das du, Eva, dir ausgesucht hast. Und zwar eine Erwerbung der Freunde der Nationalgalerie. Wir sprechen über das Werk Selbstporträt nach dem letzten Selbstporträt von Jörg Immendorf. Das ist 2007 entstanden und auch im gleichen Jahr von den Freunden der Nationalgalerie erworben worden. Es ist übergroß, wirklich riesig, mit 3 Meter mal 2,50 Meter. Ich finde, es muss man dazu sagen, weil das einfach das Imposante dieses Gemälde auch nochmal herausstellt, diese schiere Größe. Jörg Immendorf ist im Mai 2007 gestorben und dieses Werk ist eins der letzten, das er aufgrund seiner Krankheit nicht mehr selber anfertigen konnte, aber anfertigen ließ. Er litt seit Ende der 90er Jahre an einer schweren Nervenkrankheit, die immer weiter fortgeschritten ist und die dazu führte, dass er überall Lähmungserscheinungen hatte und auch nicht mehr selbst malen konnte und deswegen andere Wege finden musste, wie er künstlerisch tätig sein konnte. Sein Spätwerk ist daher eher melancholisch und man könnte auch sagen morbide, so auch dieses Werk. Es ist ein Selbstporträt und die spannendste Frage, die ich immer habe, warum, liebe Eva, hast du dir dieses Werk von Jörg Immendorf ausgesucht?
Ja, also es ging mir vor allem darum, ein Werk von Jörg Immendorf auszusuchen und es gab eigentlich nur das eine und deshalb habe ich mir das ausgesucht und es musste unbedingt Jörg Immendorf sein, das heißt es musste, also ich hatte auch noch was von Penck gesehen und von Dirk Skreber und von Judith Hopf, was auch in Frage kommen wäre, weil ich da auch eine Beziehung zu habe. Aber die größte Beziehung habe ich sicherlich zu Jörg Immendorf, weil das war mein erstes Werk, was ich erworben habe, ein kleines Aquarell von Jörg Immendorf. Und das war, weil er mich so fasziniert hat. Und deshalb fand ich es gut, dass eins in der Sammlung war. Und habe das ausgesucht und das hat natürlich auch eine ganz große Bedeutung, dieses Werk, weil es war das allerletzte Bild von ihm.
Ah, tatsächlich, das ist wirklich das letzte.
Genau, und es war auch eine Schenkung von seiner Frau oder Jeune an den Verein und dann an die Sammlung. Und es war auch das Werk, was bei der Totenfeier sozusagen, in der alten Nationalgalerie gab es eine Feier 2007 und da war das auch aufgestellt. Und alles rankte sich sozusagen um dieses Bild. Also deswegen, das ist schon ein tolles Werk und du hast es wunderbar beschrieben. Aber dieses Kraftvolle in seiner Malerei, was immer noch für mich jedenfalls zum Ausdruck kommt, auch wenn es natürlich völlig richtig ist, dass er nicht mehr malen konnte, das kann man halt so schlecht beschreiben, dafür muss man es sehen. Und ihr habt ja immer die Verlinkung bei euch drin und da kann man sich das auf jeden Fall nochmal ansehen und sollte man auch, wenn man ein bisschen Interesse hat. 1998 war dieses letzte Selbstporträt und das hieß, das Bild ruft, Klammer auf, letztes Selbstporträt, Klammer zu. Und das war kurz nachdem er die Diagnose ALS erhalten hatte und er hätte damals sicherlich nicht gedacht, dass er noch bis 2007 schafft. Ich habe beide Bilder auch 2014, meine ich, in der Villa Schöningen gesehen. Da gab es nochmal eine Retrospektive und da hatte Michael Werner ziemlich viel zusammengetragen und unter anderem eben auch diese beiden Bilder und dann konnte man die nebeneinander sehen. Und dann sieht man halt auch, wie die Kerze jetzt noch weiter abgebrannt ist und wie es noch weniger Farben auf der Palette sind. Der Adler war, also das Adlerkostüm sozusagen, das war anders dargestellt. Jetzt hat das ja so eine altmeisterliche Zeichnung auch. Das ist so ein bisschen das Unklare für mich. Alles andere ist total bekannt. Also diesen Schemel, den sieht man auf ganz vielen Bildern und auch sonst die Insignien vom Adler und so weiter. Das ist ja alles bekannt. Aber ja, was es mit diesen altmeisterlichen Zeichnungen hat, das ist das Geheimnis von diesem sehr schönen Bild.
Ja, ein Geheimnis, was irgendwie gleichzeitig bei mir sofort die Assoziation erregt, dass Zeichnung natürlich der Anfang von allem ist. Das heißt, auf eine Art, die Kerze geht hier aus, das Leben geht zu Ende und gleichzeitig der Künstler denkt natürlich immer im Neuanfang und vielleicht durch diese Zeichnung ist auch irgendwo so ein Gedanke von, es geht weiter, das Kontinuum, die Zeichnung ist das, womit alles mal begonnen hat, die hat hier auch noch eine Präsenz bekommen. Ich finde es ganz spannend, dass letzte Bilder ja eigentlich sowieso ein Riesenthema sind. Das wäre eigentlich mal ein Thema für eine Ausstellung. Ich muss auch gerade denken an die letzten Bilder, die Caspar David Friedrich zum Beispiel gemacht hat, die oft eine große Düsternis hatten. Die waren jetzt in mehreren Ausstellungen zu sehen, rund um das Jubiläum. Ich muss assoziativ auch gerade denken an das letzte Bild, das Otto Piene uns Freunden der Nationalgalerie seinerzeit geschenkt hat, nämlich das Sky Art Event sozusagen. Es war ja auch eine Art letztes Bild. Also letzte Bilder irgendwie oder oft Monet. Eine Essenz.
Denk mal an Claude Monet auch. Da sind ja auch diese, als er dann schon fast blind wurde und diese Brücke, die er immer sein ganzes Leben lang gemalt hat, auch wieder so wie verschwommen, fast schon aufgelöst sind. Also eigentlich ja, das ist wirklich, haben wir doch schon eine schön kuratierte kleine Gruppierung von Bildern zusammengetragen gerade.
Also ich bin ja sonst mehr in der zeitgenössischen Kunst unterwegs und Immendorf ist zwei Künstler, die in der Sammlung Leinemann sind schon tot. Das ist einmal Jörg Immendorf und Eberhard Habekost. Mhm. Okay, und jetzt ist noch Klappbeck gestorben. Aber sonst finde ich es halt auch toll, dass man in der zeitgenössischen Kunst unterwegs ist und auch wenn ich nicht alle Künstler kenne, die in der Sammlung sind, allein die Möglichkeit, dass man könnte, ist natürlich toll. Und ich würde ihn liebend gerne fragen, was diese Zeichnung, ob das so ist, wie Felix das sagt, oder ob es nochmal einen ganz anderen Dreh hat, weil sowas habe ich bei ihm wirklich noch nicht gesehen. Ne? Auch wenn in dem Spätwerk schon viele neue Sachen aufgetaucht sind.
Jetzt, wo du die Sammlung Leinemann ansprichst, wie haben wir uns das vorzustellen? Ihr seid eine Kanzlei, ein Verbund von verschiedenen Anwälten und Notaren, die verschiedene Dinge machen. Du bist insbesondere im Immobilienrecht, aber auch im Vergaberecht tätig. Was hat das mit der Kunst zu tun? Bei unserem Ehrenpräsident Peter Raue liegt es in der Materie. Der macht viel mit Künstler- und Urheberrecht. Da ist es irgendwie ganz klar. Wie sieht es bei euch in der Kanzlei aus? Und wann kam sozusagen Sammlung in Räume der Kanzlei? Wann begann das? Und wie habt ihr das dann vervollständigt oder aufgebaut?
Das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Und ich muss auch ein bisschen was richtig stellen. Es ist eine private Sammlung, also es ist nicht die Sammlung der Kanzlei, sondern rein private Sammlung. Und Kunst ist Hobby von Ralf Leinemann und Eva Leinemann. Und das ist Hobby geworden, würde ich sagen, eigentlich mit meinem Eintritt in den Verein der Freunde der Nationalgalerie. Und das muss so 2006 gewesen sein. Und da schließt sich auch der Kreis, weil dann gab es ja diese Ausstellung 2006, 2007 mit Jörg Immendorf, die Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie. Und das war eigentlich die erste Ausstellung, die ich als Mitglied angeschaut habe in meiner Erinnerung. Und das finde ich auch ganz, ganz passend. Ja. Also ich bin Mitglied geworden, weil ich bin seit 2001 in Berlin. Und hatte dann noch promoviert und dann war ich so gesettelt und dachte, jetzt brauche ich ein Hobby. Und bei mir liegt es auch nicht in der Wiege. Ich hatte da allerdings schon das Bild gekauft. 2004 habe ich das gekauft, habe ich extra nochmal nachgeschaut. So dass ich mich schon dafür interessiert habe, aber das jetzt zu sagen, okay, ich trete in einen Verein ein, weil es war lange Zeit der einzige Verein, in dem ich war. Ich bin sonst auch nur noch in den Anwaltverein eingetreten, also es ist bei mir nicht inflationär. Ja, da hatte ich mir andere Sachen angeschaut und das fand ich eigentlich am sympathischsten. Natürlich kannte man Peter Raue als Mäzen und auch als Anwaltskollegen und ich fand das schon toll, wie er das da gemacht hat und wollte da mit von der Partie sein. Und bin dann gleich als erstes in den Stoberkreis, weil ich damals noch so jung war. Und die haben halt damals schon so tolle Sachen gemacht, wie Studiobesuche und Ausstellungsbesuche. Und es waren ja schon damals auch ganz viele Kunsthistorikerinnen und angehende Kunsthistoriker mit im Verein. Ja, jedenfalls habe ich da dann immer Ralf Leinemann mitgeschleift. Und der war nämlich nie Mitglied, aber hat das eigentlich auch immer genossen. Und so kam auf dieser Schiene
das, das Interesse und irgendwann dann eben auch mal haben wollen. Und dann haben wir eine Kollegin, Birgit Franz, dazu gewonnen im Berliner Büro. Die stammt aus Dresden und waren dann mal bei dir zu Hause. Und da hingen halt ernstzunehmende Kunstwerke und die konnte auch von allem was berichten. Und das fanden wir irgendwie schön. Und die hat uns in die erste Galerie geschleppt. Das war damals das Büro für Kunst in Dresden von Eddie Brose Eiermann. Und da entstand dieses Haben-Wollen. Und das war sozusagen der Grundstein. Also wir haben jetzt noch ganz viele Künstlern die Treue gehalten von dieser Anfangszeit. Da gehört Martin Borowski, Peter Krauskopf und Markus Wehmer dazu, die damals Künstler dieser Galerie waren. Die Galerie gibt es nicht mehr, aber die haben mehr oder weniger alle ihren Weg gemacht und wir sind denen noch treu geblieben und das fanden wir auch schön, also diese Entwicklung zu sehen. Ne? Also da ist ganz schön viel passiert.
Aus dem Haben-Wollen oder was sich dem wahrscheinlich relativ schnell anschließt, ist dann auch ein Ordnen-Wollen, vielleicht Beziehungen erkennen-Wollen. Kuratieren ist ein großes Wort, aber das fängt dann ja doch irgendwann an, zwangsläufig. Ich weiß, der Peter Rauer spricht zwar immer von seiner Sammlung, von einem Sammelsurium und behauptet, das habe keine Ordnung. Ich würde aber doch sagen, dass eure Sammlung auf jeden Fall auch gewisse rote Fäden hat, sicherlich mehrere Erzählungen, die parallel stattfinden, aber es gibt durchaus Themenschwerpunkte. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen darauf hinweisen, wie man eure Sammlung so lesen kann, was es da für Erzählungen und Nebenerzählungen gibt. Ihr zeigt die ja auch immer wieder mal den Freunden der Nationalgalerie. Gab es schon mal ein paar Rundgänge. Wir jungen Freunde durften auch schon mal bei euch zu Gast sein. Genau, vielleicht einfach ein kleiner Einblick, wie daraus dann irgendwann eine Sammlung wird.
Das kann man nicht so einfach erklären, weil natürlich haben wir erstmal wirklich auch viele Immendorf-Werke erworben, weil wir haben ziemlich schnell Michael Werner kennengelernt und der hatte noch sehr schöne Sachen. Und das passt zum Beispiel im Nachhinein jetzt nicht alles in die Sammlung, weil die Sammlung hat jetzt ihren definierten Schwerpunkt im Bereich Architektur und Maschinen. Urbane Welten, so würde ich das jetzt mal sagen.
Das wiederum passt sehr gut zu den Geschäftsfeldern der Kanzlei.
Genau. Daher kommt das sicherlich auch, damit es eben kein Sammelsurium wird. Also ich würde es auch nicht so bezeichnen.
Mhm. Macht Peter, glaube ich, auch eher kokett.
Genau, aber haben wir diesen Schwerpunkt uns gesetzt. Und zeitgenössische Kunst, auch wenn es mal ein paar Sachen gibt, also weil es eine besonders schöne Brücke ist von Kollegen oder von Maler, der schon längst vergessen ist, aber was auf einer Auktion mal erworben wurde, weil es einfach so schön aussah. Und da gibt es dann aber immer wieder Sachen, wo man einfach sagt, das ist so schön, das passt jetzt nicht rein, aber das müssen wir haben. Und sich das zu gönnen, das finde ich ja toll, dass es keine staatliche Institution ist, sondern eine ganz private Sammlung mit zwei privaten Stiftungen, die beide den Zweck Kunstförderung haben, aber es ist alles privat und das wird entschieden zwischen Ralf Leinemann und Eva Leinemann.
Wenn man bei euch reinkommt, das durfte ich ja erleben, weil wir waren mit den jungen Freunden mal bei euch zu Besuch und haben einen Rundgang bei euch in der Kanzlei bekommen. Und wenn man reinkommt, dann steht dort, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber direkt im Eingangsbereich eine Miniaturstadt von einem japanischen Bildhauer von Yutaka Sone. Und ich fand das total toll, weil man direkt eigentlich in eine Welt geholt wird, mit dem ihr auch inhaltlich mit Baurecht zu tun habt. Und mich würde interessieren, wie arbeitet man denn umgeben von Kunst? Arbeitet man da anders?
Ich würde sagen, ja. Das Werk steht da immer noch, weil das ist aus Marmor, wie du schon richtig gesagt hast. Und das rückt mir da auch nicht weg. Das wiegt über 300 Kilogramm. Und das ist nämlich so, Felix, dass wir alle 100 Anwältinnen und Anwälte von Leinemann und Partner sind alle irgendwie im Bereich Baurecht unterwegs und im Bereich Vergaberecht. Also wir machen gar nichts anderes. Und deswegen haben irgendwie alle einen kleinen Bezug zu diesen Themen. Und das wollen wir natürlich auch. Das finden wir auch gut. Denn die Heranführung von ganz vielen Leuten an Kunst ist schon ein Sinn und Zweck, den wir sehen in unserem Mäzenatentum. Und dazu gehört eben auch, dass wir kein Kunstwerk im Depot haben. Also wir haben so ein kleines temporäres Depot in der Bibliothek in unserer Kanzlei, aber da ist nichts lange, sondern wir versuchen eigentlich alles zu stellen und zu hängen und sogar, wenn mal Strom durchfließt, elektronisch anzuschließen. Du merkst, da haben wir kleine Berührungsängste mit der stromdurchflossenen Kunst, aber selbst das hat es inzwischen in die Sammlung geschafft. Ja, und ich muss schon sagen, es hilft sowohl, in Kontakt mit Mitarbeitern zu kommen, dass wir dort Kunst hängen haben und immer wieder was Neues hinhängen, als auch mit Mandanten. Das ist total toll. Also gerade dieses Werk ist ja, wie du sagst, ganz am Anfang, wenn man reinkommt. Und spätestens so beim Verabschieden wird es dann nochmal inspiziert von Mandanten, die rausgehen. Und dann, wenn ich da diejenige bin, die Mandanten verabschiedet, dann sage ich natürlich auch, ja, das ist, so bauen wir hier in Deutschland nicht. Das haben Sie ja wahrscheinlich schon gesehen, weil es zeigt ja eine Intersection in Los Angeles. Und ja, dann gucken die Mandanten dann schon genauer hin und sagen, ja, stimmt. Und ist das wirklich aus Marmor? Und man kommt einfach ins Gespräch. Und für mich selbst ist, ich mache wirklich viel Beratung im Bereich Autobahnenbau. Also nicht nur Infrastruktur im Groben, sondern wirklich konkret Autobahn. Und ich weiß halt ganz genau, dass meine Mandanten, wenn so gebaut werden würde in Deutschland, weniger Geld verdienen würden, weil bei uns wären ja die Autobahnkreuze immer so im Boden verbuddelt, dass das einmal schön modelliert wird. Und in L.A. muss ja immer alles besonders schnell gehen und deshalb ist das alles aufgeständert, wie man sagt. Und da wird keine Erdarbeiten in dem Umfang wie in Deutschland werden da erforderlich und deshalb gibt es auch weniger Geld zu verdienen. Da verdienen mehr die Ingenieurbauer, was aber wieder was anderes ist als die Erdbauer.
Wie genau funktioniert denn das? Also was ist da genau am Werk, wenn man so zu zweit oder auch zu dritt auf ein Kunstwerk stößt und plötzlich fängt der eine an, irgendwie was Assoziatives rauszuplappern? Und dann hast du ja wahrscheinlich, die mit dem Werk mehr Zeit verbracht hat, die vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund kennt, sicherlich auch die Rolle der Vermittlerin. Was genau passiert da? Ich würde gerne mal in diesen Dialogmoment reinspringen, der bei euch im Foyer oder vorm Besprechungsraum stattfindet.
Ja, also im Ergebnis kommt dabei raus, dass es eben nicht nur eine Anwaltskanzlei ist, wo die ganze Zeit gebildet wird, sondern dass es da durchaus noch Momente gibt, wo man der Kunst frönt, wenn man auch mal die Uhr angehalten hat und für ein Gespräch bereit ist und weil es einem halt auch Spaß macht. Das kommt, glaube ich, immer bei uns ziemlich schnell rüber, weil es alles handverlesen ist. Wir haben ja auch keine Berater oder so, die uns das gesagt haben, ihr müsst das kaufen, sondern das haben wir ja entschieden. Und allein das rüberzubringen ist für viele Mandanten, die zu uns kommen, schon was, mit was die gar nicht gerechnet haben. Also es gibt sehr wenig, die zu uns kommen, die selber irgendeine Verbindung zur Kunst haben. Aber einfach zu sehen, was andere so für Hobbys haben, das alleine führt eigentlich zum Gespräch. Und natürlich kann man auch bei ganz vielen Werken noch Anekdötchen erzählen. Bei dem ist immer das Anekdötchen, dass das zu schwer war für den Fahrstuhl vom Gewicht her und deswegen ein Handbetrieb geordert werden musste. Und als das Werk eingeladen wurde, sackte es erstmal 10 Zentimeter ab. Und man hatte halt Angst, ob das jetzt wirklich jemals in den 8. Stock kommt. Und dann wurde das per Handbetrieb hochgezogen und es hat alles geklappt, aber es kann dann nie wieder weg, haben wir eigentlich gesagt. Und ja, das ist halt einfach dann deutlich lebendig, glaube ich. Ne? Und dann kann man nur sagen, dass das ein Japaner ist, das ist fern für viele, ne?
Die Kunst begeistert dich aber noch viel mehr. Es geht über das Sammeln hinaus und du bist gerade dabei, die Leinemann Kunststiftung groß zu machen, so kann man es vielleicht sagen. Da geht es dann nicht mehr nur um den Ankauf von Werken für die eigenen Büroräume, die mal geöffnet und mal nicht geöffnet werden, sondern da geht es ganz konkret auch um die Förderung von Projekten. Was genau macht die Leinemann Kunststiftung und wie möchtest du in Zukunft operieren mit dieser Stiftung?
Die Leinemann Kunststiftung, die hat auch noch den Zusatz Nikolassee, weil ich da ja auch lange gewohnt habe. Aber die Leinemann Kunststiftung möchte möglichst vielen Menschen Zugang zur Kunst verschaffen und möchte junge Künstler dabei bestärken, weiter Kunst zu machen. Das ist der Stiftungszweck sozusagen in weniger gesalbten Worten, als hier in der Satzung steht und so, wie wir den Stiftungszweck auch leben wollen. Und das heißt eigentlich, dass wir Projekte unterstützen von Künstlern, die sich an uns wenden. Und häufig ist es eine Katalogförderung oder ein Ausstellungszuschuss. Aber das ist einmal diese individuelle Förderung von Kunst, aber eben Kunst für möglichst viele zugänglich machen. Das ist dann diese institutionelle Förderung, wo wir ja vor allem mit den Freunden der Nationalgalerie zusammenarbeiten und bei geeigneten Projekten eben als Sponsor oder als Partner auftreten. Und das nächste Projekt, was wir vorhaben, wird ja im Herbst die Monet-Ausstellung sein. Und da werden wir die Publikation finanzieren. Und das ist für mich dieser Punkt, möglichst vielen Zugang zur Kunst zu verschaffen. Und so eine Katalogförderung ist halt insoweit immer gut, das ist was Bleibendes und kann man nochmal nachlesen. Ne?
Und dieser, wie du gerade sagst, das ist der Aspekt, wo möglichst vielen Menschen Kunstzugang ermöglicht wird, hier in Kooperation mit den Freunden der Nationalgalerie. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, ist junge Künstlerinnen dazu ermutigen, weiterzumachen. Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel nennen?
Also das ist zum Beispiel das Projekt Schule der Folgenlosigkeit, was wir in Kooperation mit der HFBK in Hamburg realisiert haben. Und da wurde ausgeschrieben, dass Künstler sich um ein Stipendium quasi bewerben können, 3 Monate nichts tun und damit keinen Fußabdruck hinterlassen. Das war es schwer, einen Sponsor zu finden. Stipendium fürs Nichtstun. Damit haben wir es allerdings dann auch in den Spiegel geschafft, weil die Leinemann-Kunst-Stiftung Geld fürs Nichtstun ausgibt.
Und wer Künstler kennt, weiß, dass Künstler ganz viel tun, wenn sie nichts tun.
Auf jeden Fall. Also das war mit Friedrich von Borries eine Zusammenarbeit. Der hatte sich das ausgedacht und hat uns überzeugt, dieses Projekt zu fördern. 2021 war das.
Das heißt aber, momentan operiert die Stiftung so, wenn ich das richtig verstehe, dass bestimmte Menschen, mit denen du wiederum vernetzt bist durch dein Netzwerk und durch deine Sammlerschaft und deinen mäzenatischen Hintergrund, kommen auf euch zu mit konkreten Projektideen und bist dann du diejenige, die entscheidet, ob ihr das macht oder nicht? Oder ist das ein Gremium?
Im Moment entscheiden das Ralf Leinemann und Eva Leinemann. Mhm. Und das wird höchstens so sein, dass nur noch ich das entscheide. Aber das ist normal, also dass der Stifter das entscheidet, ne? Wenn es den noch gibt. Und wenn nicht, dann gibt es einen Vorstand, der bestimmt wurde vom Stifter und die machen das. Und erst wenn das richtig groß ist, dann gönnt man sich vielleicht den Luxus, da einen Beirat noch zu machen oder sowas. Aber davon sind wir jetzt budgetmäßig noch völlig weit entfernt. Und wir wollen uns auch nicht solche Regeln aufdrücken, ne? Also alles, was irgendwie unter den Stiftungszweck passt, funktioniert. Und deswegen ist es schon richtig, irgendwie ein Bezug oder ein besonders tolles Projekt muss es schon sein. Aber ich kriege ganz viele Anfragen. Das ist ja unglaublich, wenn man einmal so nach außen getreten ist, hat man dann auch wirklich eine Auswahl. Und ich glaube schon, dass wir gute Sachen aussuchen und dass wir eben Sachen aussuchen, die es sonst richtig schwer hätten.
Jetzt beschreibst du diesen Weg, dass Projektvorschläge an dich herangetragen werden und du dann auswählst oder ihr auswählt. Macht ihr aber auch vielleicht umgekehrt manchmal den Weg, dass ihr auf bestimmte Künstlerinnen zugeht und fragt, wie könnten wir dir helfen? Oder wäre das in Zukunft auch ein gangbarer Weg? Weil ich nehme an, dass durch die Sammlung ja bestimmte Künstlerbeziehungen auch existieren und du an der Entwicklung von künstlerischen Prozessen dran bist.
Ja, aber so wie wir uns inhaltlich überhaupt nicht einmischen, dringe ich auch niemanden irgendwelche Projekte auf. Also deswegen muss da schon der erste Input, die Anfrage irgendwie vom Künstler selbst kommen. Da kommen aber auch welche natürlich. Also deswegen haben wir zum Beispiel eine Katalogförderung für Jan Muche gemacht, der auch in unserer Sammlung ist, oder für Markus Huemer. Und das geht sich schon aus, würde ich jetzt mal sagen.
Du sprichst von Budget. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ein Stiftungsvermögen gibt es ja immer. Das ist ja quasi der Sinn einer Stiftung. Wird das so über den Zeitraum hochgezüchtet? Wie macht man das? Geht man zur Bank und sagt, legt uns das möglichst sicher an?
Auch das machen wir im Moment alles selbst und haben ganz gute Investments für die zwei Stiftungen gefunden. Also die größte Posten ist Solaranlagen. Also die Stiftung völlig nachhaltig erwirtschaftet Einnahmen durch Solarparks.
Mhm. Wie interessant. Und das könnt ihr sozusagen anders als unser Finanzminister, der auch gerne Aktien kaufen würde, könnt ihr einfach frei entscheiden, wie dieses Stiftungsvermögen anwächst?
Mehr oder weniger frei. Also es muss nicht mehr wie früher mündelsicher sein. Aber es muss schon eine sichere Anlage sein und es darf auch nicht zu viel Gewerbliches sein. Deswegen gibt es schon Begrenzungen. Aber die kann auch Aktien haben, die Stiftung, die hat auch Aktien. Die kann auch Immobilien haben, die hat auch Immobilien. Also das geht eigentlich alles.
Und das heißt, die Mittel, die am Ende eines Jahres fürs nächste Jahr sozusagen zur Verfügung stehen, sind Zinsen und Erträge?
Sind Zinsen und Erträge und es sind Spenden. Also sowohl Ralf Leinemann als auch Eva Leinemann spenden regelmäßig an ihre eigene Stiftung.
Mhm.
Deswegen bin ich auch nicht in so vielen Vereinen, weil das ist der eine Freunde der Nationalgalerie und Ralf Leinemann ist bei der Berlinischen Galerie. Und viel mehr gibt es da nicht, weil wir können kanalisieren durch Spenden unsere Projekte. Ich muss jetzt nicht noch woanders spenden.
Wir haben jetzt gerade Thema Finanzen und Vermögensstock und Stiftung angesprochen. Ich würde gerne in eine Richtung gehen, die jetzt gar nicht mit der Stiftung im Zusammenhang steht, sondern das etwas größer machen zum Thema Regeln und Regelwerk. Also du bist Notarin und Fachanwältin für Vergaberecht. Du hast mit ganz vielen Regularien, mit Gesetzen zu tun und gerade beispielsweise für den Kauf einer Immobilie gelten strenge Anforderungen. Ich kann nicht einfach so eine Immobilie kaufen. Ich muss einen Kaufvertrag schließen. Der muss notariell beurkundet werden. Also ich habe ganz viele Einschränkungen auch, wenn es um Immobilien geht und wenn es um Vergaberecht geht und ich an Autobahn baue, es kam ja vorhin das Stichwort auf, dann fallen mir auch etliche Punkte ein, wo ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Regeln, die einen auch einschränken und die auch Geld kosten, wenn man sie prüfen lässt. Ist es nicht eigentlich verwunderlich, weil wir gerade über Kunst sprechen, dass diese ganzen Regeln eigentlich gar nicht für den Erwerb von Kunst gelten? Also das ist doch, also ich finde das so interessant, weil du eigentlich aus einer Welt kommst, wo im Baurecht so viele Regeln sind und dann aber auch dich auf dem Kunstmarkt natürlich bewegst und das ja auch erlebst. Aber wie nimmst du das wahr, dass es scheinbar so eine Welt ohne Regeln ist, oder?
Charlotte, das geht mir ganz genauso. Ich wundere mich da auch eigentlich jeden Tag. Und vor allem, wenn man diesen Zweitmarkt anschaut. Ne? Mhm. Du kannst also heute was verkaufen, was du vor einem Jahr gekauft hast. Und da kräht kein Hahn danach. Ne? Mhm. Und das kann Millionen kosten. Das ist schon wenig regulär hin. Also die müssen sicherlich deinen Personalausweis mal kopiert haben und fragen, ob du eine PEP bist, eine Person des öffentlichen Lebens sozusagen, aber selbst dann wird dir dieser Kauf und Verkauf nicht verwehrt. Und das muss auch meines Erachtens nirgendwo angezeigt werden. Und du kannst da sogar locker Gewinne machen und niemand fragt danach. Die Frage ist, wie lange das noch so bleibt.
Ne? Ja, beziehungsweise Fakt ist, dass es bereits deutlich regulierter ist. Zum einen kommen solche Faktoren rein wie das Kulturgutschutzgesetz, wo jetzt gerade durch den nicht erfolgten oder nicht letzten Endes nicht abwickelbaren Caspar-David-Friedrich-Verkauf der Skizzen, die bei Griesebach verkauft wurden, erfolgreich verkauft wurden, dann aber nicht exportiert werden konnten, ein typischer Fall, wo dann man eben doch merkt, wie reguliert dieses Feld ist, geschaffen wurde. Dann ist es aber auch so, dass bestimmte Galerien in der Zwischenzeit als Auflage die Verpflichtung, zumindest innerhalb von 5 Jahren, die, glaube ich, nicht justiziabel ist, das ist die Frage an die Juristin, innerhalb von 5 Jahren das Werk zunächst zum Wiederverkauf angeboten zu bekommen, bevor man es eben im Auktionshaus einliefert. Steht auf fast jeder Rechnung drauf heutzutage. So versuchen die Galeristen zumindest, eigene Regeln zu schaffen. Ich weiß nicht, du bist keine Expertin in dem Feld, schüttelst auch schon den Kopf. Ich frage mich tatsächlich, ob dieser Wunsch, das Flipping zu vermeiden, justiziabel ist. Moralisch ist er auf jeden Fall gerechtfertigt. Das kann man, glaube ich, an der Stelle sagen.
Ich meine, Vertrag ist Vertrag. Also wenn der Vertrag wirklich mit dieser Kondition zustande gekommen ist, dann hält das. Das ist ja nicht sittenwidrig oder so, ne? Aber die Frage ist, ob das wirklich durchsetzbar ist im Vertrag schon. Also und nur eine einseitige Erklärung genügt da sicherlich nicht. Also wenn das wie eine AGB ist, dann würde ich mich da als Galerist nicht drauf verlassen. Aber wenn ich einen beidseitig unterschriebenen Vertrag habe, wo diese Klausel drin steht, dann wäre das schon justiziabel, ja.
Wäre denn die Leinemann-Stiftung in der Lage, Kunstwerke zu veräußern und unter welchen Bedingungen würde sie das tun?
Also sie kann Kunstwerke veräußern, aber muss dann die Erlöse wieder in den Vermögensstock reingeben. Im Moment steht das aber überhaupt nicht zur Debatte. Wir haben noch nie was verkauft.
Ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Also einige kaufen Kunst ja auch. Wir kamen ja gerade aus der Richtung Kunst als Investment, Kunst als Asset. Finde ich immer eigentlich eine ganz schlimme Kombination, wenn man das irgendwie so betrachtet, weil völlig, also dann wird einfach Kunst nur noch als Vermögensanlage gesehen. Das mag Fälle geben, wo das durchaus passieren kann und Sinn ergibt. Aber ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, wenn man wirklich leidenschaftlich Kunst sammelt, dass man die dann irgendwann einfach verkauft, wenn man sagt, das ist ja nur ein Asset gewesen. Also dann kann ich auch gleich eigentlich so ein, weiß ich nicht, Zollfreilager als Ort wählen, wo ich die abstelle.
Das ist doch ich würde auch sagen, dass die Idee einer Stiftung dieser Idee ja eigentlich komplett versucht, der Versuchung einen Riegel vorzuschieben.
Ja, ich muss allerdings sagen, in der Stiftung, im Stiftungsvermögen ist wenig Kunst. Ne, also das meiste ist wirklich im Privatbesitz. Das könnte man also leichter verkaufen, als wenn es der Stiftung gehört. Aber trotzdem wurde noch nie was verkauft, weil darum ging es nie. Aber ich sage auch niemals nie. Wenn ich Geld brauche, werde ich wahrscheinlich auch mal was verkaufen.
Klar, und im Zweifelsfall freut sich dann die Stiftung über eine neue Spende.
Ja, genau. Okay. Also deswegen, aber manchmal wird man natürlich auch gefragt, so ob man Investment-Tipps hat bei Kunst. Da halte ich mich auch zurück. Also das wenn einer in die Richtung reflektiert, dann ist das sicherlich nicht mein Gesprächspartner.
Aber die Stiftung ist natürlich auch ein tolles Vehikel, um so eine Kontinuität des sich für die Kunst hergebens und auch des Mittels für die Kunst aktivierens auf einer kontinuierlichen Basis zu machen.
Das finde ich auch. Das, man ist verpflichtet, wenn man eine staatlich anerkannte Stiftung haben möchte in Deutschland, auch den Stiftungszweck regelmäßig zu fördern und eben entsprechende Projekte zu machen und muss das auch alle 3 Jahre darüber Rechenschaft ablegen. Und das finde ich auch gut so.
Was ist dein Lieblingsmuseum?
Also mein Lieblingsmuseum in Berlin ist das Brücke-Museum. Und ich finde das ganz toll da am Rande vom Grunewald und dass da wirklich das wie in so einer Villa ist, wo man die Kunst anschauen kann. Es hat so was Privates.
Hast du einen Lieblingsort in Berlin?
Ich mag den Schlachtensee und zwar in allen Jahreszeiten.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ich lerne gerade Gott.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Ja, das ist auch was Sportliches. Ich bin gescheitert für immer jetzt am Windsurfen. Also ich habe es mehrfach probiert. Und auch zuletzt bei warmem Wetter und warmem Wasser und ich kriege es nicht hin und mein Rücken ist mir zu schade, mich damit weiter zu quälen.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin von Haus aus ein neugieriger Mensch, lebenslustig und wissbegierig, wie mir schon bescheinigt wurde. Aber ernsthaft neugierig wäre ich jetzt eigentlich nur noch darauf, ob ich noch ins Bergheim komme.
Sehr schön, vielen Dank fürs Gespräch, Eva.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu plaudern.